NDR Info. Echo des Tages.
Wer war der Informant? Neuigkeiten und ein Dementi in der Affäre Edati. Wie geht es weiter mit Afghanistan? Dazu auch unser Kommentar und Wahlsieg für Japans Premier. Außerdem das Wichtigste im Sport an diesem Sonntag im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich bin Imke Markgraf. Monatelang war es eher still in der Affäre um den ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati. Doch in der kommenden Woche dürfte sich das ändern, denn Edati ist vor den Untersuchungsausschuss geladen. Der will vor allem herausfinden, ob möglicherweise Parteifreunde in die ganze Sache verwickelt sind. Und an diesem Wochenende nun taucht plötzlich ein neuer Name auf, Michael Hartmann. Diesen Kollegen hatte Edati gestern als Informanten benannt, will sagen, Hartmann soll Edati gewarnt haben vor den drohenden Ermittlungen des Bundeskriminalamtes. Doch Hartmann dementiert. Rebecca Lühr mit Einzelheiten und Reaktionen.
Sebastian Edati gibt Informantenpreis. Zu dieser Schlagzeile des Wochenendes sagt Irene Mihalic von den Grünen.
Also wenn sich das wirklich so bestätigen sollte, dass Michael Hartmann Sebastian Edati vor laufenden Ermittlungen gegen ihn gewahrt hat, dann ist das natürlich ein sehr ernster Vorgang. Dann steht hier natürlich auf Seiten von Herrn Hartmann erst einmal Strafvereitelung im Raum.
Der Mainzer SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann soll seinen Parteifreund Edati im November letzten Jahres auf dem SPD-Parteitag eine heikle Information zugesteckt haben. Nämlich, dass das Bundeskriminalamt, das BKA, eine Liste deutscher Kunden prüft, die bei einer kanadischen Firma Bilder oder Filme nackter Minderjähriger bestellt hatten. Auf dieser Liste stand, wie man heute weiß, auch der Name Edati. Allerdings waren fast zeitgleich zum SPD-Parteitag auch erste Medienberichte über den Fall veröffentlicht worden, damals noch ohne Verweis auf Edati. Der 45-Jährige nannte den Namen seines vermeintlichen Informanten Hartmann mit eidesstattlicher Versicherung bei einem Interview mit der Zeitschrift Stern. Warum er das überhaupt getan hat, darüber kann Frank Tempel von den Linken nur spekulieren.
Er reagiert ein bisschen seit geraumer Zeit wie ein bockiger Junge. Relativ wenig von der Haltung, ich habe etwas falsch gemacht, das ist bei ihm wenig zu spüren und da ist bei ihm selber für sich selbst noch ein Stück Aufarbeitung zu machen.
Michael Hartmann selbst stellt den Sachverhalt komplett anders dar. Er teilt schriftlich mit, Edati sei auf dem Parteitag zu ihm gekommen und habe ihm gesagt, er sei Kunde bei dieser kanadischen Firma aus den Medienberichten. Er habe aber dort nur legales Material erworben, das auch über Amazon erhältlich sei. Gleichwohl mache er sich Sorgen und frage sich, ob er, Hartmann, ihm helfen könne, was der Mainzer in der Folgezeit offenbar auch tat. Und in diesem Zusammenhang habe man dann auch verschiedentlich über Edatis Befürchtung gesprochen, gegen ihn könne strafrechtlich ermittelt werden, so Hartmanns Version. Sowohl er als auch andere SPD- und CDU-Politiker geben zudem zu bedenken, dass die jüngste Erklärung Edatis im Widerspruch zu seinen bisherigen öffentlichen Aussagen steht, denn tatsächlich hatte Edati vor Monaten noch bestritten, dass ihn jemand gewarnt oder informiert hatte. Nicht nur Grüne und Linke erwarten nun von Edati am Donnerstag Antworten auf weitere offene Fragen. Dann nämlich ist er Zeuge in dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, der die Hintergründe zur Affäre Edati aufklären soll. Die nämlich hatte Anfang des Jahres das Verhältnis zwischen Union und SPD in der damals noch jungen Großen Koalition erheblich belastet. Denn der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich, gerade erst vom Innen- ins Landwirtschaftsministerium gewechselt, trat damals als Minister zurück, nachdem bekannt geworden war, dass er vertraulich BKA-Erkenntnisse zu dem Fall an die SPD-Spitze weitergegeben hatte. Öffentlich gemacht hatte das wiederum SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, was ihm CDU und CSU ziemlich übel nahmen.
Was er gekostet hat, der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, darüber gibt's unterschiedliche Zahlen. Die Stuttgarter Zeitung hat nachgerechnet und kommt auf knapp 10 Milliarden Euro in 13 Jahren. Und das ist eben nur das Geld. Von menschlichen Opfern ist dabei noch gar nicht die Rede. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist gestern zu einem Truppenbesuch nach Afghanistan gereist. Eine Abschiedsreise war das nun doch nicht, denn das bisherige Mandat der Bundeswehr endet zwar, doch die Truppe bleibt präsent im Land mit einigen Ausbildern. Thomas Schmidt begleitete die Ministerin nach Mazar-i-Sharif.
Auch nach ihrem Gespräch mit dem neuen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani vermied es Verteidigungsministerin von der Leyen, sich auf einen Abzugstermin für die Bundeswehr aus Afghanistan festzulegen. Zunächst müssten die kommenden 2 Jahre von der internationalen Staatengemeinschaft intensiv genutzt werden. Erst dann könne eine Entscheidung über einen verbindlichen Termin getroffen werden.
Wichtig ist mir, dass wir mit Augenmaß und behutsam das Land sich selber überlassen und das Land in einer Situation verlassen, in dem es eine Stärke erreicht hat, damit es sich auch behaupten kann.
Von der Leyen räumte ein, dass es aus heutiger Sicht schwer vorherzusagen sei, wo das Land in 2 Jahren steht. Ein vorsichtiger Hinweis darauf, dass die Bundeswehr ihr Engagement auch über den bislang geplanten Zeitrahmen, also über 2016 hinaus, aufrechterhalten könnte. Das träfe auf die Interessen von Präsident Ghani. Er hatte die Beteiligten an der neuen Unterstützungsmission Resolute Support kürzlich gebeten, länger als bislang geplant im Land zu bleiben. Von der Leyen sagte Ghani die weitere deutsche Unterstützung für eine Stabilisierung des Landes zu. Der erst seit wenigen Wochen amtierende Präsident revanchierte sich und dankte Deutschland für seinen Einsatz in Afghanistan.
Ghani hat deutlich gemacht, wie sehr er das deutsche Engagement schätzt. Es war interessant zu hören, welchen großen Wert er auf die Entwicklung sowohl ökonomisch, aber auch für die Stabilität des Landes, welchen großen Wert er auf den Norden Afghanistans legt.
Indem Deutschland auch in der neuen Mission Resolute Support die Führungsrolle spielen soll. Die NATO beendet am 31. Dezember nach 13 Jahren den Kampfeinsatz ihrer internationalen Schutztruppe ISAF in Afghanistan, will aber mit 12.000 Soldaten zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte im Land bleiben. Die Mission ist zunächst auf 2 Jahre angelegt. Deutschland beteiligt sich mit bis zu 850 Soldatinnen und Soldaten an Resolute Support. Der Bundestag dürfte noch vor Weihnachten zustimmen. Die neue Mission soll aus Kabul und im kommenden Jahr zunächst aus noch 4 weiteren Orten in anderen Landesteilen heraus operieren. Die Verteidigungsministerin hatte die Sicherheitslage in Afghanistan trotz erkennbarer Verbesserungen als nach wie vor fragil bezeichnet. Die aktuelle Entwicklung hat diese Worte deutlich unterstrichen. Während von der Leyens 2-tägigen Besuch kam es zu einer Anschlagsserie der radikal-islamischen Taliban mit mindestens 20 Todesopfern. 6 afghanische Soldaten und ein ranghoher Justizbeamter wurden in Kabul getötet. In der südlichen Provinz Helmand wurden 12 afghanische Minenräumer erschossen.
Befriedet ist Afghanistan nach diesen 13 Jahren NATO-Mission also nicht. Welche Zukunft, welche Chancen hat das Land? Jürgen Webermann kommentiert.
Heute Mittag traf ich Taki, einen jungen Schriftsteller aus Kabul. Taki war am Donnerstag in der französischen Schule und hat sich ein Theaterstück angeschaut. Das Stück beschäftigte sich mit den vielen Selbstmordanschlägen in Afghanistan. Mitten in der Aufführung zündete ein Selbstmordattentäter eine echte Bombe. Die Fiktion wurde zur grausamen Realität. Ein Mann aus Deutschland starb. Taki steht noch immer unter Schock. Zum Glück hat er nur ein paar Kratzer abbekommen. Ich hatte erwartet, dass er in eine depressive Stimmung verfallen und vielleicht sogar darüber sprechen würde, wie so viele Afghanen das Land zu verlassen. Aber nichts davon. Taki sagte, er sei optimistisch. Auch wenn es seit Wochen überall kracht, beinahe täglich allein in Kabul eine Bombe explodiert, in vielen Provinzen schwerste Kämpfe toben und die Taliban in 40 Distrikten die Oberhand haben, Taki glaubt trotzdem an eine Zukunft für sein Land. Das ist erst einmal schwer zu begreifen, vor allem nach seinem Erlebnis in der französischen Schule. Aber Taki sagt, jetzt haben wir wenigstens 2 Politiker an der Spitze, hinter denen die meisten Menschen stehen können. Und damit könnte er recht haben. Viele Afghanen glauben, dass der neue Präsident Ashraf Ghani und der de facto Premierminister Abdullah Abdullah die richtigen sind. Auch wenn es ihnen schwerfällt, eine neue Regierung zu bilden und sich über die wichtigsten Ministerposten streiten, der Rückhalt in der Bevölkerung ist nach wie vor groß. Dabei ist aber auch klar, ohne Hilfe von außen wird Afghanistan nicht auskommen. Noch immer hängt das Land am Tropf der Geberländer. Und die afghanischen Sicherheitskräfte haben es schwer, den Taliban standzuhalten. 2014 war das blutigste Jahr im Land seit Beginn des ISAF-Einsatzes. Es ist richtig, dass Ursula von der Leyen offen lassen will, wie lange der Nachfolgeeinsatz auch der Bundeswehr in Afghanistan dauern wird. 2 Jahre sollen es werden, wahrscheinlicher aber ist, dass auch deutsche Soldaten länger bleiben müssen. Nicht nur dies sollte die Bundesregierung klar sagen. Sie sollte auch sagen, dass der neue Einsatz gefährlich ist, auch wenn die Soldaten nur beratend in afghanischen Kasernen tätig sein werden. Aber Afghanistan ist ein Land im Krieg, trotz der 13 Jahre, die die ISAF-Mission gedauert hat. Umso bemerkenswerter ist, dass viele Menschen trotzdem an einen Frieden in ihrem Land glauben und die NATO-Mission begrüßen. Taki, der junge Schriftsteller, steht mit seiner Meinung ganz sicher nicht allein da. Wie lange sein Optimismus trotz des täglichen Terrors aber halten wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Der neue Einsatz der NATO und die neue Regierung in Kabul sind vielleicht die letzte Chance, Afghanistan endlich nachhaltig aufzubauen. Diese Chance darf nicht vertan werden.
Ein Kommentar von Jürgen Webermann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie unterhält Schulen und Zeitungen, genau wie Fernsehsender. Sie setzt auf Bildung ebenso wie auf die Regeln des Koran. Und sie macht dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan zu schaffen, die Gülen-Bewegung. Benannt ist sie nach dem charismatischen islamistischen Prediger Fethullah Gülen. Der lebt schon lange im amerikanischen Exil, wirkt aber nach wie vor bis weit in die türkische Gesellschaft hinein und übrigens auch darüber hinaus. In der Türkei ging die Polizei heute mit Razzien gegen Gülen-Einrichtungen vor, begleitet von lautstarken Protesten.
Hunderte Journalisten hatten im Redaktionsgebäude der Tageszeitung Zaman gegen die Razzia protestiert und gerufen, die freie Presse lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Doch die Polizisten kämpften sich durch die Menge und nahmen vor laufenden Kameras Chefredakteur Ekrem Dumanlı fest. Er ist Chef der Zeitung Zaman, einer der größten Tageszeitungen in der Türkei.
Bu Türkiye için utanç verici bir manzara. Bu manzara Türkiye'ye yakışmıyor.
Diese Razzia ist eine Schande für die Türkei. Sie wirft die Türkei in ein schlechtes Licht, warnte Hidayet Karaca, Chef des Fernsehsenders des Konzerns, bevor er selbst ebenfalls verhaftet wurde. Die Zeitung Zaman und der Fernsehkanal Zamanyolu TV gehören zum Imperium des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Zaman und Zamanyolu berichten stets ausführlich über Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung und offenbar will die türkische Staatsführung diese kritischen Stimmen nun zum Schweigen bringen. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die Festgenommenen haben es in sich. Sie sollen angeblich eine terroristische Vereinigung gegründet haben mit dem Ziel, die Regierung zu stürzen. Einer der Anwälte der festgenommenen Chefs der Zaman-Mediengruppe, Fikret Duran, entgegnet: Der Fernsehkanal Zamanyolu TV war gedrängt worden, sich der Regierung zu unterwerfen und hat sich gewehrt. Jetzt will man den Sender mit Polizeigewalt zum Schweigen bringen. Das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit und auf die Meinungsfreiheit. Bei ihrer Razzia waren die Behörden gleichzeitig in 13 Städten gegen angebliche Regierungsgegner vorgegangen. Sie nahmen dabei auch ranghohe ehemalige Polizeioffiziere fest, etwa den früheren Chef der Antiterroreinheit der Istanbuler Polizei. Sie alle nämlich sollen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen sein. Sie alle sollen zum Ziel haben, die Regierung zu stürzen. Diesen Vorwurf erhebt Präsident Erdogan nun schon seit einem Jahr. Damals nämlich, im Dezember vergangenen Jahres, kamen die Korruptionsvorwürfe gegen Mitglieder der Regierung Erdogan ans Tageslicht. Da war von Bestechungen und Schwarzgeldern in Millionenhöhe die Rede. Doch Erdogan nutzte seine Macht und ließ all die Ermittlungen wegen Korruption einstellen. Stattdessen geht die Justiz nun gegen die Ermittler von damals vor. Zahlreiche Journalisten demonstrierten gegen die Razzien. Auch Oppositionschef Kemal Kılıçdaroğlu verurteilte die Razzien scharf und sagte, das sei ein Putsch der Regierung gegen die Presse. Aber Präsident Erdogan macht keinen Hehl daraus, dass er die Gülen-Bewegung zerschlagen will. Die Razzien sollen ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.
Thomas Bormann berichtete aus Istanbul. Bei internationalen Konferenzen ist es ein fast schon ungeschriebenes Gesetz, dass Tage länger dauern können als 24 Stunden. Zumindest letzte Tage von Konferenzen haben es so an sich. Da wird die Uhr angehalten, bis alle fast vor Erschöpfung umfallen. Und dann kommt doch noch irgendwie ein Ergebnis zustande. So ähnlich war das auch bei der Klimakonferenz in Peru. In gewissem Sinn ging es da ja 2 Wochen lang um die letzten Tage der Menschheit. Schließlich drohen ganze Länder unterzugehen, wenn es mit der Erderwärmung so weitergeht. Herausgekommen ist beim Verhandlungsmarathon in Lima dann auch tatsächlich etwas, also ein bisschen. Zu wenig? Jakob Meyer mit Reaktionen.
Um kurz vor 1:30 Uhr nachts Ortszeit war es soweit. Der Verhandlungsleiter des Klimagipfels, Perus Umweltminister Manuel Pulgar Vidal, lässt den Hammer fallen.
Y no escucho ninguna objeción. Damos por aprobado el documento.
Die Konferenz in Lima hat Grundlagen geschaffen für den Weltklimavertrag, den die Staaten in einem Jahr in Paris verabschieden wollen und der ab 2020 gelten soll. Dafür müssen die Regierungen im kommenden Frühjahr erklären, was sie künftig im Klimaschutz leisten wollen. Der Lima-Beschluss enthält dafür allgemeine Kriterien. Nach den Worten des deutschen Verhandlungsleiters Jochen Flassbart hätte sich die Bundesregierung strengere Vorgaben gewünscht.
Allerdings ist das Ergebnis, das jetzt vorliegt, gleichwohl eine gute Basis, um weiter verhandeln zu können.
Der Gipfel fordert Industriestaaten auf, ärmeren Ländern zu helfen, die sich an die Folgen des Klimawandels anpassen müssen. Außerdem wird die unterschiedliche Verantwortung von Industrie- und Schwellenländern erwähnt. Das ist China und Indien wichtig. Wir haben bekommen, was wir wollten, sagt der indische Vertreter. Eine gute Grundlage, erklärt Chinas Sprecher. Deutschland und andere Industrieländer fordern dagegen eine neue Lastenverteilung. Auch Schwellenländer sollten sich nachprüfbar verpflichten, ihren Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Umweltstaatssekretär Flassbart betont:
Das war ein erster Schritt, den wir hier unternommen haben. Aber wir sind noch längst nicht so weit, das alte, überkommene Denken überwunden zu haben.
In Lima waren alte Fronten zwischen reichen und ärmeren Ländern wieder aufgebrochen. Industriestaaten verlangen, dass auch Entwicklungs- und Schwellenländer etwas für den Klimaschutz tun. Die wiederum forderten zuvor klare Finanzzusagen der Industrieländer. Der Streit hat die Einigung verzögert und den Gipfel um 2 Tage verlängert. Nicht nur der deutsche Delegationsleiter hat genug.
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin erschöpft, aber ich bin froh, dass wir ein Ergebnis gefunden haben.
Bei Vertretern der Umweltschutzorganisationen hält sich die Freude über das Ergebnis dagegen in Grenzen. Jan Kowalczyk von Oxfam:
Dieses Dokument, das bringt uns von Lima bis nach Paris, aber auch nur so gerade eben. Denn in der Substanz ist dieses Papier furchtbar schwach. Also es ist geradezu gefährlich schwach.
Kowalczyk vermisst zum Beispiel Angaben dazu, was die Staaten bis 2020 für den Klimaschutz tun. Denn erst dann soll das Paris-Abkommen gelten. Regine Günther vom WWF kritisiert:
Wir haben fast nichts bekommen, was wir wollten. Es ist keine solide Berichtsstruktur aufgebaut worden, sondern jeder kann machen, was er will. Wir sind schwer enttäuscht.
Bis zum Abschluss eines Weltklimavertrages in Paris liegt viel Arbeit vor allen Beteiligten. Da sind sich die Vertreter von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen einig. Christoph Balz von Germanwatch:
Wenn jetzt Paris zum Erfolg werden will, dann muss in den nächsten 12 Monaten sehr viel passieren, damit wir wirklich ein ganz anderes Niveau, eine ganz andere Dynamik in Paris in einem Jahr erleben werden.
Das Ziel der Staatengemeinschaft, die Erderwärmung nicht über 2 Grad steigen zu lassen, sodass die Folgen des Klimawandels halbwegs beherrschbar bleiben. Nach UN-Angaben reichen allerdings die gegenwärtigen Selbstverpflichtungen der Staaten zusammen nicht aus, um das zu erreichen.
Ob die Austeritätspolitik der Bundesregierung eines Tages als Merkelnomics Eingang in die Wirtschaftsgeschichtsbücher finden wird, das wissen wir noch nicht. Der japanische Regierungschef Shinzo Abe ist da schon einen Schritt weiter. Immerhin wird sein Kurs bereits jetzt als Abenomics bezeichnet. Im Volk kommt das an, wie die jüngsten Wahlergebnisse zeigen. Jürgen Hanefeld aus Tokio.
Dass Shinzo Abe Japan weiterregiert, war abzusehen. Als sein Triumph klar war, dankte er den Wählern auch im Namen der anderen Parteien. Ich danke den Wählern, die trotz des schlechten Wetters zur Wahl gegangen sind. Dass die Wahlbeteiligung noch weiter zurückgegangen ist als beim letzten Mal, ist schade. Daran müssen wir arbeiten. Dass seine liberal-demokratische Partei sogar noch mehr Stimmen bekommt als bei der regulären Wahl vor 2 Jahren, ist eine kleine Überraschung. Dennoch wird es wohl nicht für eine Zweidrittelmehrheit reichen, mit der Abe auf eigene Faust Verfassungsänderungen durchsetzen könnte. Das heißt, die regierende Koalition aus LDP und der kleinen Buddhistenpartei Kometo wird, wie geplant, weitermachen. Der Premierminister führt seinen Erfolg auf die Wirtschaftspolitik zurück, Abenomics, die er nach sich selbst benannt hat, sagt Finanzminister Taro Aso. Es liegt daran, dass das Volk Abenomics positiv bewertet und von der Wirtschaftspolitik der Opposition, die davor 3 Jahre und 4 Monate lang regiert hat, enttäuscht war. Wir fühlen uns erneut in der Verantwortung, Abenomics erfolgreich zu Ende zu bringen. Eigentlich hat die Politik des billigen Geldes und der massiven Staatsausgaben außer an der Börse noch keine Erfolge gezeitigt. Doch nachdem die erste Steueranhebung im April dieses Jahres Japans Wirtschaft in die Rezession geführt hat, entschloss sich der Regierungschef zu einer Verlängerung seines Mandats nach nur 2 Jahren im Amt. Nun hat er erneut 4 Jahre Zeit, um seine Ziele zu erreichen. Dazu gehören neben der Erholung der Wirtschaft das Wiederanfahren einiger Atomkraftwerke und eine aggressivere Außenpolitik, vor allen Dingen gegenüber China. Paradoxerweise ist der Triumph der LDP durch die historisch niedrige Wahlbeteiligung unterstützt worden. Viele Wähler sind offenbar zu Hause geblieben, weil die Opposition klein und zerstritten ist und keine Chance hat gegen eine so übermächtige Regierungspartei. Yukio Edano von der Oppositionellen Demokratischen Partei. Seitdem wir vorletztes Jahr die Macht verloren haben, haben wir lange nachgedacht und uns einen Neubeginn vorgenommen. Das Wahlergebnis zeigt, wie weit wir binnen 2 Jahren damit gekommen sind. Daher der Misserfolg. Dass die in den Augen vieler Bürger vollkommen überflüssige Neuwahl auch noch umgerechnet 400 Millionen Euro gekostet hat, fällt kaum ins Gewicht. Seine Wähler schätzen Abe als einen starken Führer, der weiß, was für Japan gut ist. Die anderen reagieren resigniert. Shigata Nagai heißt der Ausdruck. Da kann man nichts machen.
Jürgen Hanefeld berichtete. Forra liegt in Mittelfranken, etwa auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Amberg, und ist seit ein paar Tagen bundesweit bekannt. Allerdings auf eine Weise, auf die die Menschen in Forra ganz gerne verzichten würden. Denn die Brandanschläge auf 3 geplante Flüchtlingsunterkünfte sorgten für Negativschlagzeilen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung mit einem rechtsextremen Hintergrund aus. Jetzt bemüht sich der kleine Ort um ein Stück Normalität und will zugleich ein Zeichen gegen rechte Gewalt setzen. Heute fand deshalb ein Solidaritätsgottesdienst statt. Aus Forra, Andreas Schuster.
Die Marienkirche von Forras Pfarrer Björn Schukert war bis auf den letzten Platz gefüllt. Forra setzt ein Zeichen, stand vorn auf den Liedzetteln.
Wir wollen mit diesem Gottesdienst demonstrieren, dass die Mehrheit, die absolute und überwältigende Mehrheit in Forra, in Bayern und in Deutschland die Dinge anders sieht als diejenigen, die in unserem kleinen Dorf Brandstiftung verübt haben.
Zu dem Gottesdienst war auch Nürnbergs Regionalbischof Stefan A. Knietzsche gekommen, mit klaren Worten.
Wut und Trauer ist angesagt. Aber Wut und Trauer darüber, dass man sich nicht kaputt machen lässt von irgendwelchen blödsinnigen, hirnverbrannten Idioten.
Und so sahen das offenbar auch viele der Kirchenbesucher.
Es hat mich betroffen gemacht und dann ist es Zeit, dass man sagt, nee, das geht's auch. Und da muss man jetzt eine Farbe bekennen und da sein und Gesicht zeigen.
Ich bin hier geboren, ich bin die Nachbarin. Ich kenne das Haus, als es noch als Gasthaus war. Jetzt ist es schön umgebaut gewesen für die Asylsuchenden. Wir sind einfach betroffen.
Wir verabscheuen die Tat aufs Tiefste.
Im Anschluss bildeten die Besucher des Solidaritätsgottesdienstes eine Menschenkette um eines der Gebäude, die bei dem Brandanschlag beschädigt wurden. Das frühere Gasthaus, das nun zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden sollte, ist gerade mal einen Steinwurf von der Kirche entfernt. Pfarrer Björn Schuker zeigte sich mit Blick auf den Solidaritätsgottesdienst im Anschluss hochzufrieden.
Dieses Knistern, diese Spannung, die spürt man. Die spürt man, wenn man auf der Kanzel ist, und die haben wir auch heute gespürt. Und es kamen vor dem Gottesdienst Menschen zu mir, die haben gesagt, sie sind heute aus Köln angereist zu diesem Gottesdienst, um ein Zeichen der Unterstützung zu geben. Das hat mich beim Halten des Gottesdienstes immer wieder bewegt und ich hatte Mühe, die ein oder andere Träne auch zu verdrücken angesichts dieser Unterstützung, die da auch auf uns zukam.
Eine Menschenkette gegen Fremdenfeindlichkeit in Forra und eine Demonstration für Toleranz in Köln. 7 Wochen nach den Krawallen der sogenannten Hooligans gegen Salafismus gingen hier Tausende auf die Straße, um daran zu erinnern, dass Köln eigentlich bekannt ist für seine Weltoffenheit. Jochen Hilgers.
Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Kölner Karneval, Künstlern und nicht zuletzt Fußballanhängern des 1. FC Köln hat am Nachmittag gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Georg Pauli von der Ultragruppierung Koloniex.
Ich finde es gut, dass der FC eben auch sagt, wir haben eine Rolle in Köln, wir stehen auf, so wie sie beim CSD mitgegangen sind, sich auch hier klar dazu bekennen, dass Köln und der FC für ein weltoffenes, tolerantes Köln stehen.
Die Route, die der Demonstrationszug nahm, entsprach genau dem Weg, den vor 7 Wochen 4.500 überwiegend rechtsgerichtete Hooligans durch die Stadt wählten. Die Bewegung Hooligans gegen Salafisten hatte sich dabei schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Genau dagegen gingen nach Veranstalterangaben 15.000 Menschen auf die Straße. Viele äußerten als Grund zu kommen, dass die Bilder von vor 4 Wochen sie wütend gemacht hätten.
Es ist so ganz furchtbar, das zu sehen, diese Gewalt. Und vor allen Dingen, dass man den sogenannten Normalbürger da mitnimmt, ohne nachzudenken. Einfach Krawall und so weiter. Es ist also nicht auszuhalten. Deshalb haben wir uns entschlossen, heute hier mitzugehen.
Je mehr Leute dagegen sind, vielleicht werden dann die Leute, die ein bisschen zögerlich sind, nicht mitgehen wollen, dass dann mehr Schub das Ganze bekommt.
Ja, es war natürlich schon schlimm, dass die Gewalt irgendwie derart ausufern kann, dass rechte Gewalt überhaupt wieder so möglich ist. Und auch das ist natürlich wieder hier ein wichtiges Zeichen zu setzen, auch gegen sowas, dass es nicht wieder anfängt.
Man wolle die Straßen und Plätze Kölns von den Rechten zurückgewinnen. BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken sagte selbstkritisch, man habe die Gefahr von rechts offenbar unterschätzt.
Das hat mich wieder Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Ich wusste nicht, was das war. Und am nächsten Tag, als ich die Berichterstattung dann mitgekriegt habe, ich war entsetzt. Sowas in unserem Köln geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Also wir bilden uns Gott weiß was auf unsere Toleranz ein. Da müssen wir auch dafür eintreten.
Niedecken zeigte sich froh über das deutliche Zeichen der Kölner gegen Rassismus und rechtsextreme Tendenzen. Zu der Demonstration gegen rechts hatten auch muslimische Verbände aufgerufen. Tatsächlich kamen einige hundert Moslems. Meral Shahin von der Interessensgemeinschaft Kolbstraße, dort hatte vermutlich der NSU 2004 ein Nagelbombenattentat verübt.
Immer wieder werden wir Schläge bekommen. Wir werden immer wieder in ein Bild reingesetzt, wo wir nicht reinpassen. Und ich sehe sehr positiv in die Zukunft, weil es bildet sich eine Gesellschaft, eine neue, eine bunte Gesellschaft, die wird sich von alleine formen. Und wenn wir alle wach bleiben, werden wir genau erkennen, wo braune Flecken sind und wir werden alle gemeinsam dagegen ankämpfen.
Bei der Großkundgebung gab es nach Polizeiangaben keinerlei Zwischenfälle.
Zum Sport im Echo des Tages. An der Spitze ist die Hinrunde der Fußball-Bundesliga entschieden. Die Bayern sind souverän Herbstmeister. Dahinter ist dafür umso spannender. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Unter anderem streiten sich Leverkusen und Gladbach um die Champions-League-Plätze.
Genauso ist es und das haben sie heute im direkten Duell. Einen Sieger gab es aber nicht. 1:1 der Endstand. Gastgeber Leverkusen zunächst mit 1:0 in Führung, aber noch vor der Halbzeit konnten die Gladbacher durch Ruhl Brauers ausgleichen.
Ich denke, die erste halbe Stunde haben wir Schwierigkeiten gehabt, weil Leverkusen eigentlich besser, hat viel Druck gesetzt. Danach sind wir ein bisschen rausgekommen, aber selber auch versucht, wieder Fußball zu spielen. Und das hat dann auch, denke ich, ein paar Mal gut geklappt, ein paar Konter setzen können. Vielleicht hier und da etwas besser ausgespielt, dann hätten wir vielleicht noch ein zweites Tor machen können. Aber am Ende ist 1:1 war erkämpft und dann auch vielleicht verdient.
Leverkusens Kapitän Simon Rolfes dagegen hat gehadert, weil seine Mannschaft nicht mehr aus der zwischenzeitlichen Führung gemacht hat.
Ja, das ist immer so, dass man natürlich versuchen muss, die verdiente Führung auch in weitere Tore umzumünzen. Das haben wir leider da verpasst, aber dann fiel das 1:1 aus dem Nichts. Aber wie gesagt, auch wir hätten zweite Halbzeit Möglichkeiten gehabt, das Spiel vielleicht für uns zu entscheiden. Aber Gladbach ist ja auch keine schlechte Mannschaft.
Die Tabelle gibt ihm durchaus recht. Gladbach jetzt Vierter, Leverkusen punktgleich einen davor auf Rang 3. Zur Stunde läuft in Liga 1 das letzte Spiel dieses 15. Spieltags. Wolfsburg hat Aufsteiger Paderborn zu Gast. Rund 25 Minuten sind noch auf der Uhr. Derzeit steht es 1:1.
Wir wechseln zum Wintersport. Skirennfahrer Felix Neureuther hat heute seinen ersten Saisonsieg nur um einen Wimpernschlag verpasst. Wie knapp war es denn?
Es war schon sehr, sehr knapp. Eine Zehntelsekunde hat gefehlt beim Weltcup-Slalom in Schweden. Das war so ein bisschen zum Zähneknirschen, denn nach dem ersten Durchgang hatte Neureuther geführt vor dem letztlichen Tagessieger Marcel Hirscher aus Österreich. Unterm Strich aber trotzdem ein herausragendes Ergebnis, denn Neureuther plagt sich schon seit Monaten mit Rückenproblemen rum.
Es war echt ein brutaler Kampf für mich. Also ich bin nie so hundertprozentig ins Fahren gekommen. Da unten habe ich noch einen ziemlichen Fehler gehabt. Den, wenn ich nicht habe, dann habe ich, glaube ich, Marcel. Aber es war nicht mehr ganz so locker wie im ersten Durchgang. Aber es kommen ja noch ein paar Rennen.
Beim Skispringen hat es dagegen einen deutschen Sieg gegeben. Severin Freund hat bei der Weltcup-Premiere in Russland nach seinem dritten Platz gestern heute alle geschlagen. Der Wettkampf musste allerdings nach dem ersten Durchgang wegen zu starker Winde abgebrochen werden. Auch für die deutschen Biathleten gab es zum Abschluss des Weltcups in Österreich nochmal einen Podestplatz. Simon Schemp ist in der Verfolgung Zweiter geworden. Bei den Damen war zuvor Franziska Preuß, beste Deutsche, auf Platz 7. Die deutschen Bobfahrer scheinen unterdessen zurück in der Erfolgsspur zu sein. Knapp 10 Monate nach den medaillenlosen Olympischen Spielen. Der Saisonauftakt in den USA jedenfalls gibt Anlass zur Hoffnung. Nach dem Sieg von Francesco Friedrich mit dem kleinen Schlitten hat Maximilian Arndt den Wettkampf im Viererbob gewonnen. Und zum Abschluss des Sports noch eine Meldung vom Handball. Die deutschen Frauen haben bei der Europameisterschaft in Ungarn und Kroatien den Halbfinaleinzug verpasst. Zum Hauptrundenstart gab es eine 20-27 Niederlage gegen Titelverteidiger Montenegro.
Vielen Dank, Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Und das war auch das Echo des Tages für diesen Sonntag. Nachzuhören gleich wie immer auf wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Imke Markgraf.
NDR Info.